6:10. Hoher Besuch ist derzeit in Wien Jacques Delors, der frühere Präsident der Europäischen Kommission und einer der wichtigsten Männer in der EU. Delors hat die Grundzüge des Maastricht-Vertrages mit erdacht, mitformuliert und ausverhandelt, und er war neben dem deutschen Kanzler Kohl die treibende Kraft für die europäische Einigung. In Wien ist Delors, um Gespräche mit dem Bundeskanzler und dem Präsident zu führen. Er wird mit einem Orden der Republik für seine Verdienste ausgezeichnet, und Jacques Delors nimmt auch Stellung zu seinen skeptischen Worten zur Europäischen Währungsunion. Die, so sagt er heute, sei nur als Ansporn gedacht und nicht als pessimistische Einschätzung. Klaus Webhofer berichtet.
Vor einem Jahr wurde Jacques Delors an der Spitze der EU-Kommission abgelöst. Aber wenn der große Visionär und Architekt des Maastricht-Vertrages zu europapolitischen Fragen Stellung nimmt, ist ihm auch heute noch ein großes Echo gewiss. Aufhorchen ließ Delors deshalb zuletzt, als er selbst Zweifel darüber äußerte, dass die Wirtschafts- und Währungsunion tatsächlich, wie vereinbart, 1999 kommen wird. In Wien hat Delors heute aber seine eigenen Aussagen deutlich abgeschwächt.
Je pense que on ne doit pas laisser...
Man sollte die Argumente nicht den EU-Gegnern überlassen. Deshalb habe ich gesagt, ich befürchte, dass die Termine nicht eingehalten werden können. Ich sagte, ich befürchte. Sie kennen die Subtilität der französischen Sprache. Alle sagten plötzlich, selbst Jacques Delors zweifelt jetzt schon. Nein, um die Menschen von der Richtigkeit des eingeschlagenen Weges zu überzeugen, sollten wir uns jetzt entschlossen als bisher darum bemühen, die Wirtschaftspolitik mit der Beschaffung von Arbeitsplätzen zu verknüpfen.
Démonstrativ en ce qui concerne la coordination des politiques économiques et la création d'emplois.
Dass auch die vielbeschworene gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik heute de facto nur auf dem Papier existiert, hängt für Delors mit dem herrschenden Einstimmigkeitsprinzip zusammen. Es verhindere den Beschluss gemeinsamer Aktionen, sagt Delors, und müsse daher in bestimmten Bereichen durch das Mehrheitsprinzip abgelöst werden. Allerdings schränkt Delors ein, mit Rücksichtnahme auf jene, die nicht mitmachen wollen.
Diejenigen, die gern Fleisch essen, wird besonders freuen, worauf sich die EU-Landwirtschaftsminister geeinigt haben. Hormone im Fleisch bleiben verboten und, das ist das Neue, wer sie seinen Tieren dennoch spritzt, wird besonders streng bestraft. Fleisch von hormonbehandelten Schweinen und Rindern darf auch in Zukunft nicht in die Staaten der Europäischen Union eingeführt werden. Ein Beschluss, der vor allem die amerikanischen Fleischproduzenten erbost, die auf den europäischen Markt drängen. Aus Brüssel, Ernst Weinisch.
Seit Jahren sind wachstumsfördernde Mittel bereits verboten, doch unter der Hand gibt es einen florierenden Handel mit Hormonpräparaten. Der Anreiz für die Bauern, bis zu 3000 Schilling mehr für jedes Tier, weil hormonbehandeltes Fleisch eben fettärmer ist und besser aussieht. Die EU will da aber nicht mehr länger zuschauen. Wird ein Bauer erwischt, der seinen Tieren verbotene Substanzen spritzt, bekommt er keine Förderungen mehr. Derzeit wird den Landwirten nur die Prämie für das hormonbehandelte Tier gestrichen. In Zukunft sollen alle Prämien für ein Jahr wegfallen. Gleichzeitig will die Europäische Union weiterhin kein hormonbehandeltes Fleisch aus den USA einführen und geht wegen des Importverbots lieber vor das Gericht der Welthandelsorganisation. Der Streit ums Fleisch ist einerseits ein wirtschaftlicher, weil innerhalb der Gemeinschaft ohnehin schon zu viel Rind- und Schweinefleisch produziert wird. Andererseits streiten nach wie vor die Wissenschaftler, ob der Hormoncocktail gesundheitsschädlich ist oder nicht. Einige Stoffe der verbotenen Hormone gelten jedenfalls als krebserregend.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit. Am Mikrofon begrüßt Sie Jörg Degenhardt. Guten Tag. Zunächst die Schlagzeilen. Thomas Reiter, wohlbehalten in Kasachstan gelandet. Deutscher Astronaut war 180 Tage im All. Die Erde hat sie wieder. Thomas Reiter, der deutsche ESA-Astronaut, und seine russischen Kollegen Juri Gizenko und Sergei Avdejev sind am Mittag in der kasachischen Steppe gelandet, planmäßig und wohlbehalten. 180 Tage war Reiter im All, länger als die deutschen Astronauten vor ihm. In Berlin hat heute Morgen die französische Kaufhauskette Galerie Lafayette ihre erste Deutschland-Filiale eröffnet. Der von Frankreichs Star-Architekten Jean Nouvel entworfene Glasbau gehört zu den sogenannten Friedrichstadt-Passagen im Bezirk Mitte im Ostteil der Stadt. Hier in der Friedrichstraße soll Berlins zweite große Flaniermeile entstehen, die dem Kurfürstendamm vielleicht bald den ersten Rang ablaufen könnte. Die Galerie Lafayette soll also mit dazu beitragen, dass das alte Herz Berlins wieder zu schlagen beginnt. Über das französische Unternehmen berichtet Jörg Sucker.
Kathedrale der Mode wird das Stammhaus der Galerie Lafayette in Paris genannt, verkörpert französische Lebensart pur. Mit seiner faszinierenden Kuppel ist es Anziehungspunkt für Touristen und Franzosen gleichermaßen. Das Pariser Haus am Boulevard Haussmann ist das Aushängeschild der weltberühmten Kaufhauskette, die im Besitz dreier Kaufmannsfamilien ist. Das seit 1896 bestehende Traditionsunternehmen beschäftigt insgesamt rund 32.000 Mitarbeiter und setzte 1995 knapp 9 Milliarden D-Mark um. Chef der Galerie Lafayette-Gruppe ist seit 1991 Georges Méliès, dessen offizieller Titel Präsident, Direkteur, General im Deutschen mit Vorstandsvorsitzender gleichzusetzen ist. Der Präsident zur Struktur des Unternehmens.
In Frankreich umfasst die Gruppe 85 Kaufhäuser unter den Namen Galerie Lafayette, Nouvelle Galerie und Bazar de l'Hôtel de Ville, sowie 300 Kaufhallen unter den Namen Monoprix, Uniprix und Inno.
Auch für Galerie Lafayette waren die letzten Jahre nicht nur Sonnenjahre. Die schwache Konsumnachfrage und harte Preiskämpfe setzten dem Unternehmen arg zu.
Notre expérience à New York était totalement différente.
In der Tat haben wir in New York eine vollkommen andere Erfahrung gemacht. Wir waren in New York 6000 Kilometer von der Heimat, also unserem eigentlichen Spielfeld, entfernt. Und wir haben in New York versucht, eine Art ständige Visitenkarte für unsere internationale Promotion zu schaffen. Die Wirklichkeit hat leider gezeigt, dass die Kosten für diese Visitenkarte zu hoch waren. In Berlin sieht die Situation vollkommen anders aus. Die Entfernung zwischen Paris und Berlin ist nicht wesentlich größer als die zwischen Paris und Nizza oder Paris und Biarritz oder anderer französischer Städte, die sich im Süden Frankreichs befinden.
Als man sich in Paris für das Projekt an der Spree zu interessieren begann, war die Berliner Mauer noch gar nicht gefallen. Schon die seinerzeitige DDR-Regierung plante die Errichtung eines großen Einkaufszentrums. Nach der Wende folgten Neukonzeptionen und schon bald stand fest, dass Galerie Lafayette in die deutsche Hauptstadt kommen würde. Das Haus in Berlin, in einem der drei neuen Gebäude der Friedrichstadtpassagen, es soll eine weitere Brücke zwischen Paris und der Spree-Metropole schlagen. Galerie Lafayette setzt dabei gezielt auf Marktnischen, nicht auf ein Vollsortiment, wie der Berliner Geschäftsleiter Claude Faber unterstreicht.
Die Galerie Lafayette werden unverfälschte französische Mode und urwüchsige französische Gastronomie 1:1 nach Berlin übertragen. Hier klafft eine Marktlücke. Es werden zwar nicht selten in Berlin französische Produkte als Abrundung eines Sortiments mitgeführt, wir werden aber der erste original französische Großspezialist Berlins sein. In diesem Sinne möchten wir den Berliner Markt nicht in Unruhe versetzen, sondern erweitern. Und ausgerechnet der weltoffene, experimentierfreudige und frankophile Berliner dürfte, so hoffen wir, sich für dieses neuartige, unverfälschte Angebot aufnahmefähig zeigen.
Dass man einen langen Atem brauchen wird, dessen ist man sich bei Galerie Lafayette bewusst. Natürlich setzt das Unternehmen dabei auch auf positive Auswirkungen durch den bevorstehenden Regierungsumzug von Bonn nach Berlin. Allerdings, so Claude Faber, wolle man keineswegs nur Politiker und Beamte ansprechen, sondern breite Schichten der Bevölkerung. Für jedes Portemonnaie solle etwas geboten werden. Bis zum Jahr 2000 hofft das Unternehmen, ein akzeptables Rentabilitätsniveau zu erreichen und peilt einen Umsatz von dann 70 Millionen D-Mark an. Schon 1997 sollen etwa 200 Mitarbeiter beschäftigt werden.
Es ist 12.30 Uhr.
Deutschlandradio Berlin. Ortszeit.
Am Mikrofon Elke Durak, die Schlagzeilen. Erwerbslosigkeit in Deutschland auf Rekordhöhe gestiegen. Mehr als 4 Millionen Frauen und Männer ohne Arbeit. Drastischer Anstieg, Rekordstand. Heutige Schlagzeilen zu den Angaben der Bundesanstalt für Arbeit. 4.270.400. So viele Menschen waren im Februar offiziell arbeitslos gemeldet. Die Quote erhöhte sich von 10,0 auf 11,1%. Auch die Kurzarbeit nahm zu, während Stellenzugang und Vermittlung rückläufig waren. Klaus Borfo, Nürnberg.
Die Pressekonferenz des Präsidenten der Bundesanstalt für Arbeit in Nürnberg war geprägt von der Frage, wie viel von dem neuerlichen Anstieg der Erwerbslosenzahl auf den Einfluss des Winters und wie viel auf das frostige Konjunkturklima zurückgeht. Genau werde sich das erst im Frühjahr sagen lassen, meinte Bernhard Jagoda. Jedenfalls gehe aus den Zahlen eindeutig hervor, dass die Menschen, die sich derzeit neu arbeitslos melden, zuvor weit überwiegend in der Bauwirtschaft und in baunahen Branchen beschäftigt waren. Heute liegt die Gesamtzahl der Arbeitslosen um 443.000 höher als im Februar 1995. Auf der anderen Seite gingen 8% weniger Stellenangebote ein als vor einem Jahr und es wurden 6% weniger Vermittlungen zu Wege gebracht. Bernhard Jagoda.
In puncto Frühjahrsbelebung, die 1995 bereits im verhältnismäßig milden Februar angelaufen war, hat sich bisher nichts getan. Trotzdem lassen wir uns nicht entmutigen, meine Damen und Herren. Ich fordere erneut die Betriebe und Verwaltungen auf, den Arbeitsämtern alle Stellen zu melden. Denn wir sind in der Lage, sehr schnell und zügig 75% der uns gemeldeten Stellen sofort mit exzellent qualifizierten Arbeitslosen zu besetzen.
Deutlich ausgeprägt bleibt das Ost-West-Gefälle auf dem Arbeitsmarkt. Einer Quote von 9,6% in den alten Bundesländern stehen nunmehr 17,5% in den neuen gegenüber. Allerdings ist der Aufschwung Ost noch nicht ganz erlahmt. Die Zahl der Beschäftigten liegt in Ostdeutschland immer noch um 15.000 über dem Stand des Vorjahres. Und das, obwohl die Arbeitsämter ihre beschäftigungsschaffenden Maßnahmen nach und nach reduzieren. Es gibt also weiterhin einen Zuwachs bei den regulären Arbeitsplätzen. Die Kurve flacht sich jedoch merklich ab. In Westdeutschland dagegen geht sie nach unten. Hier ist die Zahl der Erwerbstätigen in den letzten 12 Monaten um 220.000 gesunken. Nur bei Wohlfahrtsverbänden, gemeinnützigen Vereinen sowie in qualifizierten Dienstleistungszweigen sind per Saldo überhaupt noch neue Arbeitsplätze geschaffen worden.
Klaus Borfo aus Nürnberg war das und das Thema Arbeitslosigkeit wird uns auch noch im zweiten Teil dieser Sendung beschäftigen. Pardon. Mehr als 4 Millionen offiziell arbeitslos gemeldete im Februar also und der Trend, er wird sich fortsetzen, das sagen jedenfalls Experten voraus. Maastricht allerdings, und damit kommen wir zu Europa, Maastricht will erfüllt sein in allen seinen Kriterien, auch und gerade von uns. Wie stehen wir da im europäischen Vergleich? Hans-Jürgen Mielhahn gibt Aufklärung.
In den 15 Ländern der EU sind derzeit über 18 Millionen Menschen ohne bezahlte Arbeit. Dies entspricht einer Arbeitslosenquote von 10,6%. Das ist die Durchschnittszahl für alle. Am niedrigsten ist die Arbeitslosigkeit mit 4% in Luxemburg, am höchsten in Spanien mit über 22%. Frauen sind in Europa von der Arbeitslosigkeit stärker betroffen als Männer. Das schwache Wirtschaftswachstum von kaum mehr als 2% im Durchschnitt der EU reicht knapp aus, um die Beschäftigungshöhe zu halten. Noch im vergangenen Dezember hatte die Brüsseler Kommission eine halbwegs optimistische Prognose vorgelegt, dass bis Ende 1996 gut 2 Millionen Arbeitsplätze in der EU entstehen könnten. Aber selbst wenn dies eintreten sollte, dann wird dies an der Zahl der gesamten Arbeitslosen von 18 Millionen kaum etwas ändern, weil der Andrang zum Arbeitsmarkt weiterhin groß ist. Eine steigende Zahl von Schulabgängern, Studenten nach dem Studium und vor allem immer mehr Frauen suchen einen Job. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Arbeitslosen zu, die bereits ein Jahr und länger vergebens einen Arbeitsplatz suchen. Nahezu die Hälfte aller Arbeitslosen in der EU gelten als Langzeitarbeitslose. Die meisten von ihnen sind 50 Jahre und älter. Außerdem gibt es eine große Jugendarbeitslosigkeit. Im Durchschnitt aller 15 EU-Länder ist jeder Fünfte unter 25 Jahren ohne Beschäftigung. Im europäischen Vergleich steht Deutschland noch am besten da. In Italien, Finnland und Spanien ist aber jeder dritte Jugendliche arbeitslos. Die Arbeitslosigkeit ist für Europa zur größten und teuersten Herausforderung geworden. Denn weder in Japan noch in den USA gibt es diese große, langanhaltende Beschäftigungslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit in Europa kostet 400 Milliarden Mark im Jahr. Die Europäische Union hat seit 20 Jahren keine Vollbeschäftigung mehr. Gleichzeitig kann sie sich die hohe Arbeitslosigkeit nicht mehr leisten. Aber ein wirklicher Durchbruch am Arbeitsmarkt ist nicht in Sicht. In einer Analyse der EU-Kommission zum Arbeitsmarkt heißt es, ohne Wachstum kein Abbau der Arbeitslosigkeit. Aber das Wachstum der europäischen Wirtschaft ist mit kaum mehr als 2% in diesem und im nächsten Jahr zu gering, um das Ziel Halbierung der Arbeitslosigkeit bis zum Jahre 2000 zu erreichen.
Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio. Acht Uhr.
Uhr die Nachrichten, zunächst die Übersicht. Bundesarbeitsminister Blüm hat die Tarifparteien aufgefordert, durch einen Abbau von Überstunden und die Einführung flexibler Arbeitszeiten für mehr Beschäftigung zu sorgen. In Österreich haben sich die bisherigen Regierungsparteien SPÖ und ÖVP auf eine Fortsetzung ihrer Großen Koalition geeinigt. In Österreich haben sich die Sozialdemokratische Partei und die Volkspartei auf eine Neuauflage ihrer Koalitionsregierung geeinigt. Dies teilten der amtierende Bundeskanzler Vranitzky und sein Stellvertreter Schüssel nach 16-stündigen Verhandlungen in Wien mit. Unter anderem sollen zwei Ministerien und zwei Staatssekretärsposten eingespart werden.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 181. In Deutschland sind offiziell mehr als 4 Millionen arbeitslos und dazu kommen noch etwa 2 Millionen, die nicht als arbeitslos registriert sind. Unter den Arbeitslosen sind auch viele Bauarbeiter. In Berlin wird besonders viel gebaut, weil die Regierung teilweise von Bonn nach Berlin umziehen will, aber der Anteil der arbeitslosen Bauarbeiter ist bei den Berliner Bauarbeitern noch höher als in den anderen Bundesländern. Das liegt daran, dass auf den Berliner Baustellen besonders viele Ausländer arbeiten. Unter den ausländischen Bauarbeitern sind nur wenige, die schon vor vielen Jahren als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind. Die meisten arbeiten erst seit ein paar Jahren in Deutschland. Viele Polen arbeiten hier illegal, aber die meisten Ausländer kommen aus anderen Ländern der Europäischen Union, denn seit 1993 können Arbeiter aus den Ländern der EU auch in jedem anderen EU-Land arbeiten. Von den 1,5 Millionen Beschäftigten im deutschen Baugewerbe kommen 200.000 aus anderen EU-Ländern. Für die Unternehmen sind Bauarbeiter aus anderen EU-Ländern billiger als deutsche Bauarbeiter, weil die Löhne in Deutschland besonders hoch sind und weil auch die Lohnnebenkosten in Deutschland besonders hoch sind. Den größten Teil der Lohnnebenkosten bilden die Sozialabgaben. Die Hälfte der Beiträge zur Rentenversicherung, Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Arbeitslosenversicherung muss der Arbeitgeber bezahlen. Das sind seit dem 1. Januar 1996 20,5% vom Lohn. Die andere Hälfte bezahlt der Arbeitnehmer. Ein Bauarbeiter aus Großbritannien kostet den Arbeitgeber nur halb so viel wie ein deutscher Bauarbeiter. Ein Bauarbeiter aus England, der schon seit 14 Monaten auf verschiedenen Baustellen in Berlin arbeitet, hat in einem Interview gesagt, dass er da genug verdient, um seine Familie in der Heimat zu ernähren, obwohl er von dem Subunternehmen, bei dem er beschäftigt ist, viel weniger Geld bekommt als seine deutschen Arbeitskollegen. Es tue ihm leid, dass immer mehr deutsche Bauarbeiter arbeitslos werden, aber daran könne er auch nichts ändern. Er meint, man werde in Deutschland bald dazu kommen müssen, sich dem niedrigeren europäischen Standard anzupassen. Wer ein Haus bauen will, bittet mehrere Bauunternehmen um ein Angebot. Den Zuschlag bekommt das Unternehmen, das das günstigste Angebot macht. Dabei geht es nicht nur um den Preis, aber je billiger ein Unternehmen baut, desto bessere Chancen hat es, den Zuschlag zu bekommen. Bei Bauunternehmen sind etwa 50% der Kosten Löhne und Gehälter. Um die Personalkosten zu senken, machen viele Unternehmen einen großen Teil der Arbeit auf der Baustelle nicht mehr selber, sondern setzen ausländische Subunternehmen ein. Deutsche Arbeitgeber müssen ausländische Arbeiter nach demselben Tarif bezahlen wie deutsche Arbeiter, aber ausländische Unternehmen brauchen sich nicht nach den Tarifverträgen der deutschen Bauindustrie zu richten, auch wenn sie auf deutschen Baustellen arbeiten. Deshalb setzen besonders die großen deutschen Bauunternehmen auf ihren Baustellen ausländische Subunternehmen ein und auch kleinere Firmen fangen jetzt damit an, weil sie sonst keine Aufträge mehr bekommen. Damit nicht noch mehr deutsche Bauarbeiter arbeitslos werden, soll durch ein neues Gesetz erreicht werden, dass auf allen Baustellen in Deutschland für alle, die dort arbeiten, der gleiche Tarif gilt, auch wenn die direkten Arbeitgeber der ausländischen Arbeiter ausländische Subunternehmen sind. Dann wären die Wettbewerbsbedingungen für kleine Firmen mit deutschen Bauarbeitern und große Firmen, die Subunternehmen einsetzen, wieder gleich, aber so ein Gesetz gibt es noch nicht. Viele Bauarbeiter machen sich aber auch deshalb Sorgen um ihren Arbeitsplatz, weil weniger gebaut wird als bisher. In Österreich werden dieses Jahr wohl 100.000 Bauarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 181. Danke. Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Kleben Sie aufs erste Blatt oben links die abgeschnittene untere Ecke von dieser Seite und schreiben Sie rechts daneben Ihren Namen und Ihre Adresse. Legen Sie einen ausreichend frankierten Umschlag mit Ihrer Anschrift für die Rücksendung bei und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an den Verlag. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann den Text, damit Sie selber sehen, was Sie falsch gemacht haben und was Sie noch besonders üben müssen, und einen Gutschein für eine Ermäßigung des Abonnementspreises mit 1 bis 10 Punkten entsprechend Ihrer Leistung. 10 Punkte, sehr gut. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 180. Im Dezember haben die 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union in Madrid beschlossen, dass der Euro die Bezeichnung für das neue Geld in der Währungsunion sein soll, aber die meisten von ihnen werden sich an der Währungsunion, die am 1. Januar 1999 beginnen soll, nicht beteiligen können. Das Defizit in den Haushaltsplänen des Staates, der Länder, Provinzen, Städte usw. so soll insgesamt nicht höher sein als 3% vom Bruttoinlandsprodukt. Aber auch in Deutschland beträgt das gesamte staatliche Defizit sowohl 1995 als auch 1996 voraussichtlich etwa 3,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Gegenwärtig ist Luxemburg das einzige Land, das alle Bedingungen für die Währungsunion erfüllt. Aber auch in Österreich hofft man noch, diese Bedingungen erfüllen zu können. Seit Österreich der EU beigetreten ist, haben sich die Handelsbeziehungen zu den skandinavischen Ländern verbessert, vor allem zu Finnland und Schweden, die auch der EU beigetreten sind. 2/3 aller Schweden sagen zwar, sie würden jetzt nicht mehr für den Beitritt zur EU stimmen, aber für die schwedische Wirtschaft wirkt es sich sehr positiv aus, dass Schweden nun in der EU ist. Österreich hat 1995 7% mehr nach Schweden exportiert und 12% mehr aus Schweden importiert als im Jahr vorher. Der österreichische Handelsdelegierte in Stockholm erwartet, dass das österreichische Handelsbilanzdefizit im Außenhandel mit Schweden 1996 noch größer wird, weil die schwedische Wirtschaft sich besser entwickelt als die österreichische Wirtschaft und weil der Handel innerhalb der EU nicht mehr so kompliziert ist. Statt mit der Eisenbahn wird vieles mit LKWs quer durch Europa transportiert, aber die Transportkosten sind dennoch relativ niedrig, weil die LKWs fast gar nicht mehr an den Grenzen vom Zoll aufgehalten und kontrolliert werden. Aus Österreich werden viel Lebensmittel nach Schweden exportiert. Der Handelsdelegierte meint, Österreich wäre so etwas wie ein großer Delikatessenladen für die Schweden. Aus Österreich wird auch viel Wein nach Schweden exportiert. Seit Schweden in der EU ist, wird da mehr Wein getrunken, weil alkoholische Getränke nicht mehr nur in staatlichen Getränkegeschäften verkauft werden dürfen. Darüber freuen sich die österreichischen Weinhändler. Nur nach Deutschland wird noch mehr österreichischer Wein exportiert als nach Schweden. Auch in Finnland ist die wirtschaftliche Lage besser geworden. Durch den Zusammenbruch der Sowjetunion hatte die finnische Wirtschaft große Schwierigkeiten und 1993 waren offiziell 18,2% arbeitslos. Das war die zweithöchste Arbeitslosigkeit in Europa. Früher war die Sowjetunion Finnlands wichtigster Handelspartner, aber jetzt exportiert Finnland viel in die anderen EU-Staaten. Wegen der finnischen Wirtschaftskrise ist die Finnmark 2-mal um insgesamt 35% abgewertet worden, aber eine weitere Abwertung ist nun nicht mehr zu befürchten. Belgien und Luxemburg sind schon seit 1921 in einer Wirtschafts- und Währungsunion vereinigt und stehen in der finnischen Importstatistik an erster Stelle. Dann kommt Deutschland und gleich danach an dritter Stelle Österreich. Die österreichischen Exporte nach Finnland sind 1995 um 24% gestiegen. Norwegen ist nicht der EU beigetreten, hat aber den Handel mit der EU erleichtert. Außerdem ist Norwegen das einzige europäische Land, das kein Haushaltsdefizit hat. Der Staat bekommt Abgaben von der Erdölproduktion und hat deshalb mehr Einnahmen als Ausgaben. Da Norwegen viel Erdöl exportiert, hofft man in Österreich, dass man in den nächsten Jahren noch mehr nach Norwegen exportieren kann als bisher. Aber bei einer Meinungsumfrage zu Neujahr haben 55% der befragten Österreicher gesagt, sie machen sich wegen der Wirtschaftsentwicklung Sorgen oder sind jedenfalls skeptisch. So schlecht waren die Ergebnisse bei dieser alljährlichen Neujahrsumfrage zuletzt vor 12 Jahren. Besonders groß ist die Skepsis bei Bauern und bei Arbeitern, die keine Facharbeiterausbildung haben. Den größten Optimismus haben die Meinungsforscher bei jungen Leuten festgestellt. In der Altersgruppe bis zu 30 Jahren sind 47% für 1996 optimistisch, bei den über 50-jährigen Arbeitnehmern sind es nur 32%. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 180. Danke.